Du sag mal, wie war das nochmal mit dem CO2 und dem Hirndruck? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kochbuchs Anästhesie, der Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es noch werden wollen. Ja, heute soll es mal wieder um ein intensivmedizinisch-notfallmedizinisches Thema gehen, so ein bisschen Physiologie, Pathophysiologie über den Hirndruck. Da bin ich letztens erstmal wieder in der Ausbildung drüber gestolpert und dachte mir, das habe ich doch noch gar nicht besprochen hier. Da können wir doch mal kurz drüber reden. Wird auch nicht arg lang gehen. Ja, es gibt da so eine lustige Regel, möchte ich es nicht nennen. Die Monroe-Kelly-Doktrin, so heißt es, oder ein Zusammenhang. Was besagt die? Die sagt im Endeffekt, dass der Kopf, das Skelett, der knöcherne Kopf sozusagen, ein fester Container ist mit einem konstanten Inhalt oder einem konstanten Volumen, besser gesagt. Und das bedeutet jetzt, diese Doktrin sagt, bei jedem Anstieg von einem Volumen einer seiner Inhalte muss quasi irgendein anderes Volumen reduziert werden, sonst geht der Hirndruck hoch. Was sind denn das jetzt für drei Anteile, die man so im Hirn hat? Natürlich zum Großteil, nicht im Hirn, Entschuldigung, im Kopf hat. Zum größten Teil natürlich 85% das Gehirn. Ungefähr 10% ist der Liquor und ungefähr 5% ist das Blut. Ne? Und das bedeutet, wenn jetzt quasi der Hirndruck ansteigt, dann wird zuerst der venöse Blutfluss reduziert, später dann der Liquor und später, noch später dann der arterielle Druck. Bis ungefähr 20 Millimeter Hg intrakranieller Druck, ICP, funktioniert das System. Wenn es dann darüber hinausgeht, dann fliegt uns das um die Ohren, ne? Dann gibt es wirklich richtige Schäden im Gehirn. Das weiß jeder. Da habe ich, glaube ich, auch schon mal eine Folge über das Schädel-Hirntrauma gemacht. Wie kann jetzt der Körper eigentlich, hat er da Einflussmöglichkeiten auf diesen zerebralen Blutfluss? Und ja, in einem gewissen Bereich kann der Körper selber den Blutfluss re regulieren. Und zwar ungefähr zwischen 50 und 150 Millimeter Hg. Mittlerer arterieller Druck, MAD. Beim Hypertoniker ist diese Kurve ein bisschen nach rechts verschoben, weil er einfach chronisch hypertensiv ist. Jeder kennt diese lustige Formel, die auch an manchen Monitoren automatisch angezeigt wird. Der zerebrale Perfusionsdruck ist gleich der mittlere arterielle Druck minus ICP, der intrakranielle Druck, plus den zentralvenösen Druck. Wobei man sagen muss, meistens wird in dieser Gleichung der ZVD rausgelassen, weil er eigentlich normalerweise kann man den da vergessen in der Formel, aber eigentlich gehört er da rein. Also, sprich, wenn der Hirndruck erhöht ist, muss der mittlere arterielle Druck auch erhöht sein, sonst hat man halt eine Minderperfusion im Hirn. Das ist das Prinzip, was man ja oft anwendet, zum Beispiel bei Vasospasmen, bei Subarachnoidalblutung. Jetzt kann man ja auch so ein bisschen was machen. Vor allem früher hat man immer gesagt, ja, Schädel-Hirntrauma muss man auf jeden Fall hyperventilieren und zwar am besten bis irgendwie 25 mm Hg runter. Das ist nicht mehr so. Man sagt ans untere Ende der Normwerte, Normwert 35 bis 45 mm Hg. Aber was bedeutet das, wenn quasi das CO2 runtergeht, hat man einen geringeren Blutfluss im Gehirn und deswegen hat man einen niedrigeren Hirndruck. Das ist wieder von vorhin die Kelly Monroe oder Monroe-Kelly-Doktrin. Ne? Deswegen sagt man, soll man ihn am unteren Ende hyperventilieren vom CO2, beziehungsweise als sozusagen Rescue-Methode kann man das jetzt verwenden. Gut, das soll es für heute gewesen sein. Kurz und knackig, ein bisschen Pathophysiologie.
So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder ähnlichem eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet. Allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen, diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.